Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Marc von The Ones. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Endlich.
Marc,
endlich.
Herzlich willkommen in Köln.
Danke dir.
Ich sag mal so, man kann ja schon sagen, das ist auf jeden Fall die kürzeste Anreise, die es, glaube ich, jemals geben wird, oder?
Ich weiß nicht, es sei denn, ihr findet einen Nachbarn, der noch reinkommen will. Aber ja,
André Atari hat es auch nicht weit. Also Wohnort bis hier in USA, könnte knapp werden.
Vom Store waren es 2 Minuten.
Ja, man muss sich so vorstellen, Marks Store ist so die Querstraße von uns. Ja. Auch irgendwie so 400 Meter weiter nach unten und dann ist er schon da.
Genau.
Man würde lügen, wenn man sagen würde, Marvin und ich sind nicht schon ein paar Mal am Store vorbeigefahren und haben Mark gesehen und waren kurz davor, komm, jetzt gehen wir mal zu Mark. Das haben wir nie gemacht.
Schade.
Jetzt sind wir
hier. Ich hätte mich so gefreut.
Die Frage ist, warum bist du heute hier? Du bist hier, weil du mehrere coole Unternehmen gegründet hast und in Köln auf jeden Fall, nicht ganz unbekannt bist mit dem, was du machst. Vielleicht stellst du dich einfach selber mal kurz vor, vielleicht so ein bisschen so auf Schwiegermama-Style, was du dir sagen würdest, was du machst und welche schönen Unternehmen du aus Köln heraus gegründet hast.
Okay, fangen wir mal an. Hi, ich bin Marc Hegelau. Ich bin 39 Jahre alt, deswegen schon ein bisschen älter. Und ich, was habe ich gegründet? Ich habe zusammen mit meiner Frau The One Shoes vor 10 Jahren gegründet. Ist ein Retailer aus Köln. Wir verkaufen Schuhe und haben auch eine Agentur, The One Social, 2017 gegründet. Und sind dann auch noch in der Creator Economy als Influencer unterwegs.
Was kann man so bei dir rauskitzeln, was so vielleicht so ein bisschen so den Scope angeht? Also ich glaube, vielen Leuten ist The Ones beidseitig ein Begriff. Aber was kann man vielleicht so sagen zu Mitarbeiterumsatz? Ich habe gehört, ihr hattet ein gutes Q1, was Schuhe anging. was kann man dir da rauslocken?
Ich würde sagen, wir vom Scope her sind wir insgesamt über alle Unternehmen ca. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das teilt sich einmal auf in, ich würde mal sagen, ca. 12 bis 15 Personen E-Com, Logistik und Store. Und dann hat meine Frau noch 3, 4 Mitarbeiterinnen, die die Personal Brand betreuen. Und dann sind wir nochmal ca. 32 Personen in der Agentur.
Okay, man muss kurz sagen, damit die Leute das im Hintergrund haben. Deine Frau hat eine recht erfolgreiche Personal Brand auf Instagram aufgebaut.
Und genau, sie ist Influencerin, Michi von Want auf Instagram. Und das ist im Prinzip, wir haben zuerst einen Store gegründet. Wir haben alles falsch rum gemacht, alles andersrum, als man das heute macht. Wir haben zuerst als Retailer angefangen. Weil wir damals, also wir haben uns kennengelernt und es war nach einem halben Jahr schon so, okay, wir gründen zusammen, wir machen einen Schuhladen auf. Das war ihr großer Traum und ich fand diesen Bereich E-Com-Business total spannend. Und deswegen haben wir den Store zuerst rein als Offline-Retail aufgemacht, haben recht schnell gemerkt, dass damals war Instagram nur eine Bilder-App, da gab es noch keine Stories, aber wir haben den gesamten Prozess mit begleitet. Also von Laden mieten, Laden umbauen. Es war damals schon so, wir haben gemerkt, okay, wir müssen diese Story erzählen, weil wir wollen ja, dass ein halbes Jahr später bei der Öffnung auch jemand kommt. Mhm. Und wir wollen ja nicht dann sagen, hier sind wir. Und alle so, wer seid ihr? Und deswegen war das von Anfang an unsere Story. Und dann war der Laden offen. Wir haben recht schnell gemerkt, okay, Creator damals noch super klein, also die größten Creator unter 100.000 Followern. Mhm. Haben alle handschriftlich tatsächlich eingeladen, haben geguckt, ob wir irgendwie deren Adressen, damals hatte ja noch fast noch niemand ein Management, und haben die handschriftlich eingeladen. Und das hat auf jeden Fall eine Beziehung aufgebaut und so haben wir eigentlich gestartet.
Wir müssten ja, glaube ich, sozusagen, wenn wir sozusagen deine gesamte Geschichte einfangen wollen, noch ein bisschen früher anfangen. Also du hast ja eben gesagt, du bist schon 39 Jahre alt, aber du hast es auch geschafft, an der Uni Köln E-Commerce und Marketing zu studieren. Wann hast du das gemacht und wie kam es erstmal dazu? Weil man sieht da ja schon, also wenn das ja nicht vor einem halben Jahr war, was ich jetzt bezweifle, du hast ja einfach schon mega lange dann das Interesse so an Marketing sozusagen, dann würde ich sagen, eher die Komponente sozusagen in der Agentur, aber auch sozusagen mit E-Commerce sozusagen auch eine starke
Komponente. Mein Studium hat hier wirklich gar nichts zu sagen.
Also eher so eine Finte gewesen, oder?
Nein, also ich habe tatsächlich als einer der letzten Diplomstudenten an der Uni Köln BWL studiert und habe da es bis ins Hauptstudium geschafft und habe dort tatsächlich Fokus E-Com und Marketing gehabt oder Produktmarketing. Ich habe es aber nicht abgeschlossen, tatsächlich. Oh, so, und deswegen, ich bin so ein Langzeitstudent gewesen und ich wusste, es kommt das Projekt, wo ich all diese Sachen nutzen kann. Und so bin ich eigentlich auch. Also das hat immer funktioniert. Ich habe dann tatsächlich die Firma mit Michi zusammen gegründet und war dann die ersten 2 Jahre quasi so ein Praktikant.
Learning on the job.
Ja, beziehungsweise.
Learning from the CEO.
Vollkommen, genau. Es war wirklich, dass wir haben das sehr klar aufgeteilt. Michi war quasi die Person im Store. Also wir waren ja damals, die ersten 2 Jahre standen wir im Store, wirklich, wie man das so kennt, Händler. Mhm. Und Michi hat den Part größtenteils übernommen, Produkt. Und ich habe mich drum gekümmert, den gesamten Rest dahinter. Also wie vermarkten wir das? Was kann man, also wie kaufen wir ein? Wir haben ja ein halbes Jahr auch Recherche gemacht, was für Marken brauchen wir. Wir waren in Deutschland eine der ersten Stores, der damals Chiara Ferragni Schuhe hatte, die größte Influencerin aus Italien schlechthin. Und das war halt schon ein Coup, weil so zur Eröffnung schon Chiara Ferragni als einer der ersten Stores in Deutschland zu haben, das war auch sofort ausverkauft, das war damals ein Riesenhype und hat uns natürlich dann auch in diesem Bereich Creator echt hat gut gepasst. Mhm.
Wie kam das denn? Also darf man fragen, wie sich du und Michi erstmal kennengelernt haben? Weil ich stelle mir das irgendwie, ist ja irgendwie schon so voll die Perfect Story irgendwie, die ihr da jetzt aufgebaut habt.
Vor allem nach einem halben Jahr dann zu wissen, okay, wir gründen jetzt einen Schuhladen zusammen.
Also irgendwie ist es jetzt auch nicht so, dass man irgendwie seine Partnerin kennenlernt und sagt so, okay, wir machen uns jetzt zusammen selbstständig, weißt du?
Nee, meine, das ist Letzte, was man machen sollte.
Also so, das ist richtig. Und wenn man zurückdenkt, das ist jetzt 10 Jahre her, das ist ja, also wie kam das erstmal so ein bisschen dazu?
Also wir haben uns über Freunde kennengelernt, ganz spießig eigentlich, waren dann auf dem Weihnachtsmarkt zusammen was trinken.
Ich wollte gerade die Grillparty in den Raum schmeißen.
Ja, es ist Weihnachtsmarkt gewesen, aber es ist genauso gelaufen, wie du dir das vorstellst. Und dann, also sie hat immer im Einzelhandel gearbeitet.
Okay.
Auch damals hier in Köln in einem Fashion Store, Luxury Fashion. Und es war so, dass sie extrem viele Ideen hatten oder sie hatte sehr viele Ideen. Ich habe mir auch ein paar Gedanken dazu gemacht, was man anders machen könnte. Aber sie hatte damals Vorgesetzte, die Sachen so gemacht haben, wie man sie immer macht. Und die hatten kein Interesse daran, das nochmal neu zu denken. Und also war sie nicht ganz so glücklich. Und es war immer ihr Traum, einen Schuhladen zu machen, weil sie meinte, boah, ich hätte so viele Ideen. Ich wüsste nur gar nicht, wo ich anfange. Und dann habe ich gesagt, boah, ich wüsste, wo ich anfange. und so haben wir uns eigentlich optimal ergänzt. Also das ist so wirklich diese Story kennengelernt und dann gemerkt, das könnte etwas sein, was wir als Team hervorragend zusammen machen könnten. Und so haben wir es dann auch gemacht, die ersten Jahre.
Also das heißt sozusagen, die Idee, einen Schuhladen zu machen, war dann auch wirklich sozusagen durch den Job oder durch Michis sozusagen Affinität zum Thema Schuhe und sowas schon ganz klar oder was? Weil ich mir so vor, auch wenn die, wenn ihr irgendwie auch sagen können, okay, wir machen jetzt irgendwie noch eine schöne irgendwie eine Brand für Kleidung oder sowas, jetzt nicht direkt auf Schuhe, aber das war dann bei euch schon klar, so von wegen so, okay, wenn es losgeht, werden
Schuhe. Kennst du das, wenn jemand sagt, boah, mein Traum wäre es, einen Schuhladen zu haben, aber derjenige nimmt es gar nicht so selbst ernst, sondern sagt, oh, es wäre schon schön. Mhm. Und ich fand die Idee spannend, weil auch damals schon, Schuhbusiness war immer schon schwierig. Es haben uns auch alle davon abgeraten, ein Schuhbusiness, also einen Retailer zu machen. Aber wir haben halt eine Nische gesehen, weil wir gesagt haben, es ist, es gibt so wenig Cooles in dem Bereich. Also es gibt diese ganzen Schuhhäuser und dann gibt es diese riesen Stores, ich sag mal, Bräuninger und dazwischen, klar, es gibt coole Sneakerläden, jetzt sieht man so Asphaltgold und wie sie alle heißen, aber die haben halt auch klar dieses Thema Sneaker besetzt und in dem Bereich wirklich eine coole Auswahl italienischer Schuhe, jetzt sagt man Damenschuhe, aber es ist ja genau das nicht, es ist cooler, es sind Styles, es sollte auch kein typischer Multi-Concept-Store sein, es sollte ein festes Thema haben und deswegen bot sich das damals an. Freunde von uns hatten einen Fashion-Store für skandinavische Mode neben uns, also auf der Lindenstraße.
Direkt und neben euch?
Da, wo jetzt die Agentur drin ist.
Okay, also das ist dann ungefähr zwei Häuser weiter links.
Genau, ja, richtig. Ja. Und
man könnte sagen, ich würde irgendwie da wohnen, auf der Straße.
Ja, du warst offensichtlich schon mal da.
Man fährt halt dran vorbei, also man kommt eigentlich nicht dran vorbei.
Ich wollte gerade sagen, ja, ist doch der einzige Weg für euch, hier hinzukommen. Ja, ja. Ja, und das war, es hat sich damals, da war ein Fotografieladen drin, so ein 80er-Jahre-Fotograf. Und der hat das stand zur Miete. Und dann haben wir gesagt, lass es uns versuchen, was kann schiefgehen. Und dann
The rest is history.
And the rest is history, genau. Dann haben wir tatsächlich, was total verrückt war, wir haben das zu einer Zeit entschieden, wo eigentlich schon die Orderphase vorbei war. Das heißt, wir mussten erstmal gucken, wie kriegen wir überhaupt Ware. Und bevor wir aufmachten, mussten wir auch schon den Winter bestellen. Das heißt, wir hatten zwei komplette Saisons Schuhe geordert. Ich sag mal pro Saison so 30.000, 40.000 Euro.
Wir reden doch über eine Riesenmenge an Kapital, oder?
Also mit Umbau und so hat das jetzt, ich glaube, ein Invest von 120.000 Euro. Das haben unsere Familien uns damals gegeben und wir haben das dann über die kommenden Jahre zurückgezahlt. Aber das war tatsächlich so, du musstest erstmal irgendwie 80.000 Euro haben, um zwei Saisons überhaupt, also ihr kennt den Store, der ist jetzt nicht groß. Wir hatten damals unten im Keller ein kleines Lager. Und wir haben Blumen in den Laden gestellt, damit der Laden voll aussieht. So, und ich glaube, wir haben mit knapp 8, 9, 10 Marken angefangen und haben gesagt, lass es uns erstmal testen. Wenn es ausverkauft ist, dann können wir ja weiter investieren. Und so war es halt auch die ersten 3, 4 Saisons. Da hatten wir ja noch keinen E-Com.
Da war es nur dieser Laden?
Es war nur dieser Laden. Krass. Nur dieser Laden, wir zwei. Und dann, ich würde sagen, nach 1, 1,5 Jahren auch noch eine Mitarbeiterin. Und so hat sich das, also die ersten 2, 3 Jahre war das wirklich von der Pike auf das Business neu erlernen, mit Marken in Kontakt treten, ordern und dann war es wirklich so, wie man es wirklich kennt. Investieren, verkaufen, reinvestieren, jeder Cent ging in dieses Unternehmen. Wir haben uns damals von Nudeln und, also es war wirklich so, wie man es sich vorstellt. Das kann man nicht anders sagen. Es war halt ein kleiner, feiner Laden. Und daraus hat es sich dann entwickelt.
Wie habt ihr den Laden denn am Anfang, ich stelle mir das so voll schwer vor, man hat irgendwie, keine Ahnung, 120.000 Euro sich von Family und Friends geholt. Das heißt irgendwie, glaube ich, die Nächte werden wahrscheinlich auch irgendwie so tendenziell automatisch ein bisschen schwer. Obwohl ich bei dir auch glauben kann, du schläfst wahrscheinlich gut.
Ich kann trotzdem gut schlafen, aber es war natürlich, es waren 14 Stunden Arbeitstage, immer.
Ja. Wie habt ihr denn, also du hast eben schon am Anfang kurz angeskizziert, irgendwie Leute persönlich eingeladen und sowas. Wie habt ihr denn den Laden am Anfang erstmal irgendwie voll bekommen oder wie habt ihr es irgendwie erstmal geschafft, dass der Laden irgendwie auf die Landkarte kommt? Weil man muss sagen, der Laden ist in Köln und über die Stadtgrenzen hinaus stark bekannt und der Laden ist auch einfach richtig, richtig schön. Weißt du, was ich meine? Also so, wie habt ihr das irgendwie so acquisition-wise, offline irgendwie vielleicht so ein bisschen gemacht, die Leute?
Aber es ist halt auch trotzdem nicht in einer irgendwie Sternchenlage oder sowas, dass du irgendwie Ehrenstraße oder sowas.
Nee, du läufst da nicht, das ist eine Destination.
Du musst halt hinwollen.
Ja. Genau, richtig. Ja. Und das war uns von Anfang an klar, dass das keine Straße ist, wo eine Kundin zufällig vorbeikommt. Also es passiert heute noch, dass Leute sagen, seit wann gibt's euch denn? Und wir so, ja, seit 9 Jahren. Und die sagen, ich wohne hier 2 Straßen weiter, ich habe euch noch nie erlebt. Und das ist, es ging wirklich über diese sehr persönliche Schiene. Wir haben alle eingeladen und man muss wirklich sagen, wir haben teilweise vor der Eröffnung schon waren Sachen ausverkauft. Also wir haben, die Leute haben das halt mitverfolgt über Bilder auf Instagram und der Laden war ja dann irgendwann auch da und dann haben erste Freunde gesagt, oh, die Schuhe von Chiara Ferragni sind da, darf ich mal einen anprobieren oder so. Und dann haben wir quasi schon da so ein bisschen was verkauft und wir hatten auch echt, muss man sagen, eine coole Markenauswahl. Also wir hatten Ganni dabei, wir hatten, wie gesagt, Chiara Ferragni, wir hatten Pomdor, ist eine italienische Handmade-Firma, mit der wir sehr viel machen. Und man hat gemerkt, den Leuten fehlt ein Schuhladen mit persönlicher Beratung, mit einer sehr engen Bindung. Und das hat, so ist es, glaube ich, bekannt geworden. Und dann hat sich natürlich dann fingen irgendwann Stories an, dann haben wir relativ schnell gemerkt, ein Personal Brand, und also eigentlich war das ja Michis Privataccount und der hatte 2000 Follower.
Als ihr geöffnet habt.
Genau, also Michis Privater, da waren eigentlich nur Freunde drin. Und dann kamen diese Stories dazu und dann haben wir gemerkt, okay, der Store muss ein eigenes Thema haben, Michi hat ein eigenes Thema. Also wir hatten jetzt auch vorher nicht 10, 20, 30, 40.000 Follower und haben davon gelebt, sondern wir haben erst den Store aufgemacht und über diese Nische haben wir dann wirklich gemerkt, ah, okay, das wächst. Und dann haben wir, also wie man das früher gemacht hat, Wachstum durch Gewinnspiele und so. Dann hatten wir im Store 10.000 Follower und Michi hatte ganz lange so Richtung 20.000 Follower. Und dann hat sich das mit der Zeit einfach zu zwei Marken entwickelt.
Wie kam das dann vielleicht, wenn wir einfach so ein bisschen so, auch so Thema, so ein bisschen die Meilensteine vom Aufbau so ein bisschen abreißen? Ich kann mir vorstellen, der Online-Store, der war halt irgendwie dann der Clou, als ihr den aufgebaut habt. Ihr habt eine App, die auch extrem stark performt. Was waren so im Wachstum jetzt erstmal nur auf den Store oder auf The One's Shoes gesehen, so die wichtigsten Steps?
Genau, also Idee 2014, Gründung 2015, das war so circa im Jahr April, Mai. Und dann haben wir das 2,5 Jahre so gemacht und wir haben aber da schon recht viel versendet. Also zum Beispiel, wir hatten diese Handyhüllen von Chiara Ferragni, die haben so 30 bis 40 Euro gekostet. Davon haben wir teilweise 500, 600 Stück geordert, waren irgendwie der größte Abnehmer europaweit für diese Handyhüllen und haben die dann, ja, und so haben wir angefangen. Wir haben per DM verschickt. Das heißt, wir haben wirklich diese Handyhüllen bekommen, haben damit Bilder gemacht.
Dann schreiben euch die Leute.
Wenn ihr ganz lang zurückscrollt, seht ihr noch so Bilder wie Michi mit so 6 verschiedenen Glitzerfarben.
Okay, krass.
Silber, Gold, Pink. Und das war eigentlich das, wo wir gemerkt haben, ah, cool. E-Com ist ein Riesenthema für uns, weil wir haben eine große Reach. Aber das ist ja nicht alles nur lokal, sondern da kommen ja Leute dazu. Dann kamen die ersten Leute teilweise aus Berlin, aus München, waren zu Besuch in Köln und haben gesagt, wir haben das gesehen, wir wollten uns den Store mal angucken.
Was war das für eine Zeit? Nur kurz, damit wir eingeordnet.
Ja, so 2017. Also okay. 2016, 2017, irgendwo so in dem Übergang. Und dann haben wir teilweise am Tag 20, 30 Handyhüllen verschickt. Und das war ja damals auch ein richtig gutes Business. Also das war für uns, wir haben teilweise mehr Handyhüllen verkauft, als wir Schuhumsatz gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte einen Online-Shop. Und dann habe ich einen Shopify-Online-Shop, ich glaube, in 2 Tagen gebaut. Und habe gesagt, ja, dann können die Leute ja, das waren auch nur die Handyhüllen am Anfang drin, dann können die Leute die Handyhüllen darüber ja bestellen. Und dann haben wir mit der Zeit gesagt, okay, dann kommen auch die Schuhe da rein. Und das hat im Prinzip, muss man sagen, von Anfang an funktioniert. Das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, da gab es ja auch, also da haben wir kein Paid gemacht, sondern es war rein organisch. Wir geben unser Angebot online. Und so hat das angefangen, dass wir in den Online-E-Com-Bereich reingeschnuppert haben. Und das war halt immer, ich bin ja, ich sag mal, affin, was so Technik angeht. Und da hatte ich einfach Bock drauf. Und dann von da an, dann habe ich irgendwann gesehen, wir könnten auch eine App mitmachen. Und da gab es auch noch keinen Store in Deutschland, der wirklich eine App hatte. Und dann haben wir auch das ausprobiert. Und wir sind so die total untypischen E-Com-Gründer. Wir kommen aus einer Zeit, es war einfach Trial and Error und es hatte halt dieses Alleinstellungsmerkmal. Wir als Store mit dieser Reach auf Instagram, wir sind ja jetzt knapp bei 103.000 Followern. Es gucken circa 10.000 bis 20.000 Leute jeden Tag die Stories im Store. Boah. Also es ist halt schon ja, und das ist halt das Spannende, weil diese Organic Reach kriegst du ja nirgendwo anders bezahlt so gut hin. Die Leute verfolgen täglich, was für neue Schuhe kommen, was für Styles sind aktuell. Wir versuchen da natürlich jetzt auch mit einem größeren Content-Team immer mehr Inspirationen über App, aber also Instagram ist unser Kanal. Daher kommen wir ja auch.
Aber das heißt, man kann sozusagen, wenn man so die Meilensteine zusammenfasst, kann man sagen, okay, es war die Store-Eröffnung, es war der Online-Shop, die App, aber sozusagen geprägt alles durch starken Content oder was?
Ja, Social
Content.
Genau.
Was ist denn, weil das Thema ist bei euch ja auch irgendwie extrem einzigartig und da seid ihr ja wirklich per Excellence drin. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall irgendwie, was so Stores angeht, auf jeden Fall Champions League-Niveau, dass ihr halt irgendwie schon so verstanden habt, so ihr könnt Content irgendwie schon irgendwie so in Conversions ummünzen. Also das hängt schon irgendwie so ein bisschen stark zusammen. Wann war so die, also du hast eben schon gesagt, dass ihr halt früh angefangen habt, so die Sachen zu dokumentieren und so. Wann habt ihr das so richtig verstanden? So, ey, desto mehr Content wir machen oder desto gut besser der Content ist, den wir produzieren, desto positiver sind die Auswirkungen sozusagen auch aufs Geschäft. Wann habt ihr das vielleicht realisiert und wie habt ihr das sozusagen angefangen, dann auch irgendwie so ein bisschen zu professionalisieren? Weil du hast eben gesagt, Michi hatte dann damals irgendwie 2000 Follower, heute sind es irgendwie 350.000 oder so. Also auch die Entwicklung ist ja, das ist ja jetzt nicht mehr so, ja, jetzt mache ich mal eben das. Also wie habt ihr irgendwie so diesen Content dann so dieses Spiel so durchgespielt?
Also ich würde behaupten, wir wussten von Anfang an, dass Content der einzige Weg ist, den Store in so einer Lage überhaupt zu führen. Und das hat sich natürlich professionalisiert. Am Anfang waren es, also wir zwei, dann irgendwann zu dritt und zu viert. Aber wir wussten von Anfang an, Content ist unser Ding. Und wir haben dann recht schnell von Pomdor, von dieser italienischen Schuhbrand, gesagt bekommen, boah, das, was ihr für einen Store macht, könntet ihr euch vorstellen, auch mal so ein Shooting mit uns umzusetzen, weil wir, also italienische Schuhfirmen oder generell italienische Firmen, wenn ihr euch den Content anguckt, das ist jetzt nichts, was inspiriert. Das ist Content.
Sieht halt nach italienischer Schuhfirma aus.
Das ist ein Lookbook und wenn du Pech hast, ist es noch ein richtig schlechtes Lookbook. Und wir haben damals gemerkt, wir denken das anders. Wir denken das eher konsumentenbasiert und haben dann damals auch, nachdem wir für unseren Online-Shop die Schuhe geshootet haben, haben wir das für die Marke auch gemacht, haben aber auch ein Seasonal-Shooting mit einem befreundeten Fotografen dann umgesetzt und wir haben gemerkt, dass Content sehr gut funktioniert. Also auch den Marken-Instagram-Account von der Marke haben wir dann mit aufgebaut, komplett von null. Und hatten dann da relativ schnell auch 10.000, 20.000 Follower, was für eine italienische Schuhmarke quasi.
State of the Art war wahrscheinlich.
Ja, es war anziehen und das hat tatsächlich auch in Italien so richtig Wellen geschlagen, dass da auf einmal so eine Manufaktur ist, die einen Instagram-Account hat und der ist auch noch international irgendwie cool. Und da gab es dann auch erste Creator und Influencer, die die Schuhe gezeigt und verlinkt haben. Das war ja total verrückt. Mhm. Und daraus ist dann auch die Agentur entstanden. Also da haben wir 2017 gesehen, ja, das ist etwas, was nicht nur für den Store funktioniert, das funktioniert auch für eine Marke. Und dann haben wir die Agentur, weil wir gemerkt haben, okay, jetzt haben wir eine Praktikantin für die Agentur, also beziehungsweise die nicht im Store arbeitet, sondern die Content macht. Und dann haben wir die Agentur gegründet. Auch noch gar nicht mit einer Service Proposition, sondern wirklich um so ein Vehikel zu haben, um das zu machen. Und dann kam relativ schnell aber auch zum Beispiel die Anfrage von Copenhagen Studios, ob wir das nicht auch in dieser Entwicklung der Marke für sie machen könnten. Ja, und daraus hat sich dann der Rest des Unternehmens entwickelt.
Lass uns mal, bevor wir in den Agenturpart sozusagen mit The One Social einsteigen, vielleicht noch kurz darüber sprechen, wie ihr andere Marketingkanäle gesehen habt. Weil man wird ja jetzt irgendwie davon ausgehen, so wie Moritz das gesagt hat, okay, Content-Marketing habt ihr schon gut verstanden und bekommt es auch irgendwie hin, das auf Conversions umzumünzen. Aber ihr habt ja auch andere Kanäle wie, keine Ahnung, Performance-Ads oder irgendwie Google Werbeanzeigen schalten, SEO ausprobiert. Mhm. Kannst du vielleicht da noch ein paar Sätze zu sagen, wie das funktioniert hat, weil scheinbar ist es ja jetzt gerade so, als wenn dieses Content-Ding immer noch so das Wichtigste ist. Vielleicht kannst du uns da auch kurz abholen.
Ja, also wir haben natürlich gerade, wir waren ja jetzt letztes Jahr in Babypause und natürlich wollten wir 2023 skalieren oder generell in den letzten zwei Jahren war das immer so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht nur unseren eigenen Organic Content haben, sondern wir wollen das Ganze auch noch über Paid Media, über Google oder Meta befeuern. Das hat teilweise im Umsatz funktioniert. Ich muss aber auch ganz klar sagen, wir sind sehr gut, was Content Organic angeht. Wir haben versucht, die Reichweite, die Michi dann im Store eben nicht hatte, weil sie nicht täglich da sein konnte, über Paid Media zu ersetzen. Das müssen wir aber anerkennen, das funktioniert in der Größenordnung nicht so, dass wir sagen, das ist profitabel. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, 2023 war kostenseitig überhaupt kein einfaches Jahr für uns. Das haben wir gemerkt, dass uns das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, kann man schon sagen, weil wir sind jetzt nicht dieses One-Product, wo du sagst, ich habe 10.000 auf Lager und ich skaliere das einfach hoch auf 10 Millionen Euro Umsatz und dann gebe ich da 10.000 Euro am Tag rein und es wird immer weiter, immer größer.
Du kriegst das Produkt auch nicht aufgebraucht.
Genau. Und wir sind halt schon Seasonal Product, egal bei welcher Marke. Das ist eine Season, die dauert, ich sag mal, in der Hochphase 16 Wochen und danach ist Sale. Das klingt so schnell, aber es ist ja noch im Vergleich zu Fast Fashion gar nichts. Aber deswegen, du kannst jetzt nicht auf den Schuh so hochskalieren. Das heißt, du musst auf die Brand Awareness setzen. Und das ist was, wo ich sage, das ist etwas, was long-term einfach fokussiert werden muss durch Content, Inspiration. Und da geben wir auch echt viel rein, was Team und so angeht. Aber das können wir nicht. Wir sind nicht gut darin, das irgendwie über Paid zu ersetzen. Und das haben wir jetzt gerade in Q1 auch gemerkt. Wir haben voll auf Organic, Michi und auf eigene, ich sag mal, Exclusive Products gesetzt. Und dieses Teasing, Pre-Order, ein Verlangen wecken, das können wir extrem gut. Aber das ist eine vollkommen personal Sache und die können wir.
Ja.
Und das lässt sich nicht so einfach auf Paid oder Google übertragen. Deswegen haben wir uns da auch aus den Bereichen nicht vollkommen verabschiedet. Aber wir setzen da nicht mehr so drauf wie 2023, sondern setzen dann eher auf interne Maßnahmen.
Hab das quasi noch nicht komplett geknackt. Und weil ich mir das auch schwierig vorstelle, zu sagen, okay, wenn die Person in den Store kommt, weil die hat irgendwie Content gesehen oder sowas und dann Schuh anprobiert, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann irgendwie nach 2 Wochen nochmal wiederkommt, den Schuh zurückgibt, ist irgendwie relativ gering. Aber online hast du ja wahrscheinlich bei Schuhen auch das Problem, dann passt die Größe nicht, dann kann ich das nicht anprobieren. Und du hast wahrscheinlich irgendwie eine Return Rate, die, keine Ahnung, zum Heulen ist.
Hoch ist.
Ja, sagen wir mal hoch. Und das macht das wahrscheinlich dann auch nochmal sehr, sehr viel schwerer, da irgendwie mit Paid richtig Gas zu geben.
Ja, also eine Return Rate, die im Schuhbusiness, die gut ist, die liegt so irgendwo bei 30-33%. Und da sind wir.
Es tut schon weh, das zu sehen dann. Ne?
Ja, aber damit muss man rechnen. Das ist ja teilweise, das sind die Größen. Das ist einfach ein Schuh, kannst du auch nicht. Ich meine, bei einer Klamotte, bei einem T-Shirt oder so, wenn das an der einen oder anderen Stelle oversized ist oder so, dann findest du es ja trotzdem cool. Bei einem Schuh ist es eine Sache von 3 Millimetern und der Schuh passt nicht. Deswegen ist das vollkommen okay. Wir hatten aber letztes Jahr auch gerade so in Sale-Aktionen einfach deutlich höhere Return-Rates und du kannst bei über 40%, ist es halt auch nicht mehr, das funktioniert dann auch im Paid-Media nicht mehr. Ja. Du kannst dann nicht sagen, oh, der ROAS war 10, aber die Return-Rate ist fast 50% und mit Versandkosten und so. Ist das im Organic-Bereich viel, viel besser und klar, was im Store rausgeht, das ist dann auch Umsatz, der bleibt.
Ja, klar. Und das ist auch also einfach Acquisition-Cost gesehen, dann irgendwie digital. Die sind dann ja eigentlich so gesehen fast null. Aber wenn du es halt über Performance-Marketing machst und dann kommt sozusagen noch die Retoure mit rein, dann hast du ja natürlich einfach den Kostenblock, der da einfach ekelhaft hoch wird. Wenn ich das nicht falsch gelesen oder verstanden habe, hast du aber, glaube ich, irgendwie berichtet zuletzt, dass ihr vor allem jetzt das Q1, glaube ich, ganz gut war, beispielsweise. Und ich konnte, glaube ich, auch nachvollziehen, dass da die Return Rate auch irgendwie deutlich zurückgegangen ist.
Ja.
Oder ihr beziehungsweise das Thema Return Rate auf jeden Fall in den Griff bekommen konntet. Kannst du da vielleicht was zu sagen, wie ihr das vielleicht genau gemacht habt, weil vor allem, ich denke, im Fashion-Bereich ist das halt irgendwie ein großer Painpoint für viele. Hast du da irgendwie ein paar Werkzeuge gefunden, wo du gesagt hast, okay, die funktionieren?
Also, wir haben lange drüber nachgedacht. Wir hatten lange halt versandkostenfrei und rücksendefrei, weil man das ja so kennt in der E-Com-Blase. Und wir haben aber dann gemerkt, ich glaube, letztes Jahr hat ja, ich glaube, Zara und auch Uniqlo angefangen, eine Rücksendegebühr einzunehmen. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher. Die haben ihre own Products. Du kannst sie quasi nicht woanders kaufen. Deswegen ist es da einfacher, das einzuführen. Aber wir haben auch gesagt, okay, so eine 5 € Return Fee muss für uns sein. Einfach um schon dieses, ich bestelle mir mal 5 Schuhe oder ich bestelle mir einen Schuh, den ich eigentlich gar nicht haben will, aber nur damit ich ihn mal zu Hause fürs Gefühl habe, damit wir sowas zumindest nicht kostendeckend, aber dass wir es zumindest nicht komplett verschenken.
Oder auch einfach die Situation, ich habe gerade Langeweile, ich bestelle mal 3 Sachen, schick die on purpose wieder zurück, nachdem ich die anprobiert habe. Ja,
absolut. Und da sind wir, das hat funktioniert. Also zum einen dieses, wir haben jetzt zum Beispiel in Q1, wenn ich es mit 2023 vergleiche, knapp 30% weniger Traffic, weil wir eben wirklich 80% weniger in Paid Media investiert haben. Und trotzdem haben wir fast, ich glaube, das sind 200.000 Visitors pro Monat bei uns auf der Webseite. Und die, das sind fast 48% Returning Customers. Und das ist unsere große Chance. Und über diese persönliche Schiene, dieses Organic, passiert das halt nicht, dass am Tag 300 Leute bestellen, die einfach nur eine Werbeanzeige schön fanden, sondern Leute bestellen, die sich informiert haben, die auf Instagram den Schuh nicht nur einmal, es ist ja kein One-Touch mehr.
Es sind ja auch keine Sandalen, also jetzt irgendwie keine Flip-Flops, die Leute kaufen, das sind ja auch einfach, also das darf man ja auch nicht vergessen, im Gesamtkontext, das sind ja irgendwie auch sehr emotionalisierte Produkte, die ihr verkauft, sehr handpicked, das ist ja schon eher eine Boutique und jetzt nicht irgendwie TK Maxx, weißt du, wie ich meine?
Ja, aber es ist ja auch vom Average Order Value einfach auch, wir liegen bei über 200 Euro, das ist jetzt nicht, das kauft man nicht nebenbei, sondern es ist schon eine bewusste Entscheidung für einen Style, für einen Schuh und ja, deswegen, das war auf jeden Fall was uns riesig geholfen hat, dieses nicht breit gestreut in den Markt Ads zu schalten, sondern uns auf das zu konzentrieren, was wir gut können.
Wie habt ihr beispielsweise die 5 Euro, habt ihr einfach gesagt, das interessiert mich einfach nur, wie ihr drauf gekommen seid, habt ihr einfach gesagt, okay, die 5 Euro, die wenn ich jetzt 5 Euro in der Tasche hätte, wäre es schön und deswegen nehmen wir jetzt 5 Euro oder wie seid ihr so ein bisschen, weil ich kann mir auch vorstellen über euch, ich kann mir vorstellen, dass die Personen, die es kaufen, vielleicht ein bisschen preissensitiver sind, also wenn du jetzt sagen würdest, okay, vielleicht sind 7,50 Euro, würden wahrscheinlich die meisten Leute es auch noch bestellen, wie habt ihr euch so auf die 5 Euro dann geeinigt?
War für uns eine Entscheidung, wir empfanden es als ein Fair Deal zu sagen, okay, wenn wir versandkostenfrei ab 150 Euro anbieten, dann kostet uns das ja circa mit Kartonage und so circa 7 Euro oder vielleicht 7,80 Euro. Wenn es zurückkommt, sind es nochmal 7 Euro allein für das Return-Label. Und wir haben gesagt, wir wollen zumindest diesen psychologischen Effekt haben, ich muss was zahlen. Wir wollten jetzt aber auch nicht sagen, du musst 15 Euro zahlen, weil das sind die gesamten Kosten. Mhm. Ich meine, dass wir den Prozess teilweise mittragen und dass es im E-Com logisch ist, dass wenn du was versendest, dass das Kosten verursacht. Das ist, glaube ich, leider nur dem Business klar. Das ist den Bestellenden leider oftmals gar nicht so klar. Und diese 5 Euro sollen einfach nur so diesen Hinweis geben, hey, das ist kein, also auch aus Klimathemen ist es ja schon so, es sollte nichts bestellt werden, was man eigentlich gar nicht haben will oder wo man vorher schon weiß, ich schick's eh zurück. Und das hat einfach diesen Effekt, dass man nicht einfach drauf losbestellt. Hm. Und das haben wir einfach offen kommuniziert. Wir haben gesagt, hey Leute, ab nächsten Monat, es gab eine Übergangszeit, haben wir diese 5 Euro Return Fee und das wurde super gut angenommen. Also klar, es gibt immer jemand, der sagt, sehe ich gar nicht, aber dann musst du ja auch nicht unbedingt bestellen.
Dann ist auch okay für euch.
Ja, genau. Also man muss sagen, ich versende lieber 1.900 Pakete im Monat als 2.300 Pakete, wenn 400 davon sowieso von vornherein keinen Reason hatten, das zu bestellen.
Du hast es eben, also das, die Frage, mit der Marvin eben angefangen hat, war ja auch so ein bisschen so, oder die kann man auch dahin drehen, von wegen so, wenn man zurückwirkend jetzt betrachtet, bei euch wirkt es halt alles so irgendwie extrem perfekt. Es hat irgendwie alles Hand in Hand gepasst. Es war irgendwie, also irgendwie so ein Zahnrad dreht das. Ah ja, kann man irgendwie schon sagen. Irgendwie, ich baue einen Store, ich mache einen Online-Shop, ich mache noch eine App, ich habe irgendwie guten Social-Content.
Komm du mal einen Tag ins Büro.
Vielleicht werden wir bald mal eingeladen. Aber die Frage ist halt so ein bisschen so von wegen so, wenn man jetzt so mal diese rosarote Brille, wie schön es jetzt irgendwie ist, so ein bisschen aussieht und sozusagen ein Baustein, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert oder was halt irgendwie jetzt negativ zu betrachten ist, ist vielleicht so ein bisschen dieser Performance-Marketing-Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es noch irgendwie so andere Baustellen, wo du sagen würdest, boah, hey, da haben wir uns echt irgendwie verzettelt oder das war irgendwie schlecht gemacht, das würde ich heute ganz anders machen.
Ich finde es vor allen Dingen spannend, weil du ja eben am Anfang gesagt hast, wir haben eigentlich alles genau falsch rum gemacht, ne? Wenn du gesagt hättest, wir hätten erst eine Influencer-Reichweite und hauen dann die Marke da drauf, quasi wäre es vielleicht ein Ding einfacher gewesen, vielleicht nicht so authentisch, aber ja,
was sind deine Gedanken dazu? Ich damals gewusst, wie sich Influencer entwickeln können, also wir wussten damals schon, hey, das ist ein Markt, aber dass das sich so entwickelt, war vor 10 Jahren ja gar nicht absehbar. Ich glaube, wie gesagt, bei unserem Eröffnungsevent waren alle die wir eingeladen hatten, eigentlich da. Das war ja so das erste Influencer-Event in Köln. Es war komplett unbezahlt. Alle waren froh, dass sie da waren. Natürlich haben wir damals den einen oder anderen Schuh rausgegeben, weil wir gesagt haben, voll cool, dass wenn du den trägst, das gucken sich ja Leute an.
Das macht einen
ja
auch stolz irgendwie ein
bisschen. Genau, und aber das hatte ja überhaupt nichts damit zu tun, was es heute, was diese Creator Economy heute geworden ist. Und für mich oder für uns war es total wichtig, erst das Business, weil also auch die Personenbrand Michi von Wand ist daraus entstanden, dass wir diese Nische besetzt haben. Wir sind in dieser Fashion-Nische bekannt geworden als Paar, das ein Business aufgemacht hat, und dadurch kam eigentlich so der Reason why, okay, wir berichten auch tagtäglich über die Struggles aus dem Store, über die Produkte, die wir haben. Das hätte sich sonst niemals in der Form entwickelt. Rückblickend von heute ist es natürlich als Influencerin viel cooler und einfacher. Du hast 300.000, 400.000, 500.000 Follower und dann entwickelst du eine Fashion-Brand und sagst, hier ist meine Fashion-Brand, und alle reißen dir die Sachen aus der Hand. Das ist natürlich total cool. Und da hätten wir, glaube ich, früher auch noch mal selber mit reingehen können. Da sind wir dran, dass wir da noch mehr draus machen. Aber ja, das ist etwas, da sehe ich zumindest, da hätten wir früher noch mal mehr mitmachen können. Aber auf der anderen Seite braucht es dann noch die 400. Fashion Brand einer Influencerin oder so. Ich glaube, wir hätten ein paar gute Ideen, aber es gibt dann auch schon echt viel, muss man sagen.
Kannst du oder einfach so ein Estimate, so einfach mal eine Zahl aus dem Bauch heraus, so eine Prozentzahl, wie viel Leute kommen sozusagen über Michi zu kaufen bei The Ones wegen Michi? Sind das eher irgendwie deiner Meinung nach 15%? Sind das immer noch irgendwie 60%? Weil am Anfang wird es ja wahrscheinlich viel mehr gewesen sein. Ich weiß nicht, wie sich das dann so einpendelt.
Also es sind weit über 50%.
Ja?
Ja.
Krass.
Also jetzt ist aber auch, ich habe ja gesagt, der Store gucken die Stories jeden Tag 10.000 bis 20.000 Leute. Michi-Stories gucken am Tag bis zu 150.000 Leute. Das ist natürlich ein Riesenhebel, und sie ist natürlich auch einfach unglaublich gut darin, Leute in ihren Bann zu ziehen. Und es ist schon, also am Wochenende würde ich sagen, 70% der Besucher im Store kommen, weil sie das.
Echt?
Ja.
Ja, das ist verrückt.
Ja, und es kommen ja auch von deutschlandweit, also an einem Wochenende, wenn ich jemand aus dem Saarland, aus München, aus Berlin, aus Frankfurt in Köln zu Besuch ist und bei uns vorbeikommt, das ist total schön zu sehen, und dann unterhält man sich ja auch lange mit den Leuten, und die kommen, weil es ein persönlich geführter Store ist, und das ist natürlich dann auch ein sehr nahbares Erlebnis.
Mm. True.
Was ist denn jetzt von The Ones Shoes in dem Fall noch zu erwarten, bevor wir dann im zweiten Part sofort noch ein bisschen auf The Ones Social eingehen? Also ihr habt jetzt quasi das erste Mal einen eigenen Schuh rausgebracht, werden dann noch vielleicht eine komplette eigene Kollektion kommen, oder wie sind so die nächsten Steps, was wird 2024 noch passieren, vielleicht ein kleiner Ausblick in 2025?
Ja, also tatsächlich ist das Schuhbusiness schwierig, also komplett eigene Sachen zu entwickeln, ist aufgrund dieser Thematik, du musst eigene Sohlen, eigene Formen gießen, ist ein extrem schwieriger Prozess, muss man sagen, auch mit sehr, sehr viel Invest verbunden. Aber das ist natürlich das Ziel, die Marke The Ones oder The Ones Shoes da nochmal mehr mit Exclusive Product zu füllen. Wir haben für dieses Jahr auf jeden Fall schon 2-3 Kollaborationen am Start mit Brands, wo wir sagen, das wird richtig, richtig cool. Und das ist auch das Ziel, einfach diese Markenbekanntheit jetzt nochmal zu nutzen, um da in dem Bereich eigene Produkte nochmal mitzuentwickeln. Und wenn es nur ist, dass die Produkte nirgendwo anders verfügbar ist, dass wir eigene Farbdrops haben, eigene Styles, die wir in der Order bestimmen, das funktioniert schon sehr gut, weil dann muss man sich nicht vergleichen mit den großen Multi-Brand-Retailern oder anderen Boutiquen, sondern kann da wirklich Vollgas geben. Also wir hatten das jetzt in Q1 zum Beispiel mit auch wieder Pomme d'Or. Wir hatten einen Schuh, der, den wir so farblich zusammengestellt haben. Und also ich glaube, wir haben den jetzt 600 Mal oder so als Pre-Order rausgehauen. Und das ist, sowas ist halt total werthaltig.
Ja.
Weil du kriegst dann eine Pre-Order rein und du weißt genau, was du produzierst und du produzierst nicht ins Blaue hinein. Und sowas, so Exclusives sind einfach ein super Thema für uns.
Okay, finde ich spannend. Ja, sehr cool. Dann lass uns doch mal überleiten mit einer von zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen, wenn du dir jetzt eine Person aussuchen kannst, die jetzt hier quasi im Büro wäre?
Ach, so Fragen bin ich ja ganz schlecht. bin ich aber auch ganz ehrlich, ich habe das nicht so, dass ich sage, boah, jetzt aus der E-Com-Blase oder so, ich müsste mich mit jemandem unterhalten. Es gibt bestimmt total viele spannende Menschen. Wir haben aber recht früh gemerkt, wir konzentrieren uns voll auf uns. Deswegen kann ich diese Frage überhaupt nicht so beantworten. Es gibt jetzt niemanden, wo ich sage, boah, da würde ich gern total nacheifern oder ich würde gern wissen, wie haben die das gemacht. Manchmal würde ich mir einfach wünschen, ein Bierchen mit Freunden trinken zu gehen. Das wäre für mich schon,
wäre schon
ein richtig guter Anfang. Deswegen, ich habe jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, da würde ich mich voll gern mal inspirieren lassen oder informieren. Da bin ich
auch nicht irgendwie so ein klassisches Idol aller Sportler oder, keine Ahnung, Steve Jobs mäßig.
Ich glaube, Steve Jobs ist natürlich so vom Typus her
schwierig, einfach, auch mit dem noch zu sprechen.
Er ist erstens das, aber das ist so eine Antwort, sehe ich total, da kann man total viel draus machen, aber ich glaube, es ist eine Antwort, die wahrscheinlich 2 Millionen Menschen geben würden. Ich war jetzt letztens auf Mallorca im Rafael Nadal Camp und habe da Paddle gespielt.
Echt?
Und da war auch er und hatte gerade irgendwie eine Doku gedreht, so sportlermäßig, so Roger Federer fände ich total cool. Rafael Nadal, total inspirierend. Ich habe 14 Jahre Tennis gespielt, deswegen wäre das etwas, wo ich sage, natürlich wäre das cool.
Ja.
Wäre jetzt aber nicht business-related, wäre einfach nur ein schöner Tag. Ich wäre mit Roger Federer ein Match zu spielen, wäre schon nice.
Ein Match danach noch irgendwie ein kühles Blondes oder ja, so.
Spannend. Absolut.
Ich habe auch lange Tennis gezockt früher und gehe jetzt auch ab und zu mal Paddle zocken. Deswegen, jetzt weiß ich ja, wie ich mir vielleicht mal eine Mail schreibe, ob er mitkommen will. Wenn
ja, wir haben einige Gruppen.
Ja.
Da kannst dich gerne dazu.
Ja, ich bin auf jeden Fall direkt am Start. Aber man muss schon sagen, wahrscheinlich bei dir ist auch einfach so, also man hat es eben so ein bisschen gemerkt in der Antwort, von wegen so gerne mal wieder mit Freunden ein Bierchen trinken gehen. Dein Tag ist wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen eng, ne? Also irgendwie Family, also, 3 Businesses.
Zwischen einer 10 Monate alten Tochter und 3 Businesses ist es gar nicht so einfach, Zeit zu finden, noch was anderes zu machen.
Ja, es ist sehr, sehr umtriebig und sehr geschäftstüchtig, der Mann. Ja. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Also bin immer sehr beeindruckt, wie, also Karin, Marvin und ich, wir sind halt irgendwie so Mitte 20 oder so und haben irgendwie nur das eine und man denkt schon so, fuck, was mache ich jetzt noch? Und wenn man sich überlegt, so, noch 2 andere daneben und dann irgendwie noch Haus, Kind und Family, ist schon, also Multitasking-Hero, sage ich mal, so wie es ist.
Ja, also in eurem Alter wäre ich jetzt auch irgendwie bis 23 Uhr im Büro geblieben und hätte das gefeiert. das geht heute leider nicht mehr.
Okay.
Dann lass uns mal noch ein bisschen tiefer in, ja, ich würde mal sagen, das Mitarbeiterstärkste von den 3 Unternehmen sozusagen einsteigen, ja. Weil das hattest du ja eben schon so ein bisschen angeteasert, ist gekommen dadurch, dass ihr einfach die Anfragen von den Firmen bekommen habt, so ey, könnt ihr das, was ihr für euch macht, nicht auch für uns machen? Wie war das dann quasi auch irgendwann eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, wir gründen jetzt hier neben The One's Shoes noch The One's Social? Oder wie ist sozusagen das dann entstanden? Oder habt ihr das erstmal so ein bisschen unter The One's Shoes vielleicht mitverkauft und dann irgendwann gesagt, so jetzt ist das aber so groß, wir müssen es irgendwie auslagern? Wie war die Story dahinter?
Ja, es ist so, dass wir, wie gesagt, wir haben früh gemerkt, was wir gut können und dann kamen diese Anfragen rein und ich habe ja jetzt gesagt, wir hatten diese Handyhüllen, dann hatten wir zwischendurch auch über eine Bekannte so ein Stricklabel, wo wir auch gemerkt haben, ah cool, da verkaufst du einfach 300 Teile an einem Tag über Stories und mit Influencern zusammen. Und wir haben dann gemerkt, okay, wir brauchen nochmal diversifizierend, Retail haben wir jetzt schon gesagt, war damals top, aber es ist ja trotzdem ein hartes Business. Also haben wir gesagt, wir brauchen noch ein anderes Standbein Und dadurch haben wir die Agentur gegründet. Und uns war immer klar, so dieses The Wand's Shoes, The Wand's Social, Michi von Wand, Marc von Wand, wir wollen in dieser Gruppe bleiben. Und dann haben wir, damals hieß es noch ein bisschen anders, weil der Laden hieß ja am Anfang auch nicht The Wand's Shoes, sondern Wand's Shoes. Dann hat uns eine kanadische Firma verklagt, weil ihnen das Wort Wand gehören sollte.
Stimmt, das wollte ich eigentlich noch reinschmeißen. Deswegen müsstet ihr auch den Namen ändern, ne?
Genau, dann mussten
weil es war ja eigentlich einfach nur Wand's Shoes.
Wand's Shoes, genau. Ne? Ja, dann mussten wir den Namen ändern, weil wir uns dann nicht auf 2 Jahre auf so einen Gerichtsstreit einlassen wollten. Okay. Und dann haben wir den Namen geändert und es hat uns total gut getan, weil auch das konnten wir konnten ja so ein bisschen dieses David gegen Goliath spielen und die Leute fanden es dann natürlich total unfair, dass wir verklagt wurden und haben quasi mehr bestellt, weil sie wollten uns ja unterstützen. Und das ist halt schön, wenn man so eine persönliche Nähe hat und sowas erzählen kann und sowas nicht irgendwie verstecken muss. Und ja, am Ende hat es uns geholfen. Wir sind dann von One Shoes in The One Shoes. So ein blödes Wortspiel, uns fragt natürlich auch jeder, The Ones macht überhaupt keinen Sinn irgendwie, aber von uns haben immer alle gesagt, hey, da kommen The Ones, als wir noch den Laden hatten und aus The Ones ist dann The Ones geworden. Und ich finde es immer noch witzig. Ich werde aber auch öfters korrigiert, dass es das gar nicht gibt im Englischen.
Ich finde es trotzdem einen viel geileren Namen.
Ja, voll. Es also ist auch,
der Name ist übertrieben geil.
Ja, ich mag es auch fast mehr als den originalen Namen. Und ja, und dann haben wir The One Social im Prinzip als Agentur gegründet und ja, wie gesagt, damals gar nicht so sehr mit einer Service Proposition zu sagen, wir machen nur das, sondern wir haben gemerkt, wir denken Content anders und Marken kamen auf uns zu, die dieses typische Marketing-Thema kannten. Die haben erst in ihrem Marketing-Team gedacht, wir machen eine Kampagne oder wir shooten irgendwas und wenn wir dann alle Bilder und Videos oder meistens waren es ja nur Bilder haben, dann überlegen wir uns, was wir damit im Social-Media-Bereich machen. Und wir haben gesagt, boah, das ist der falsche Ansatz für Marken, die eine Nähe zu Kundinnen aufbauen wollen und haben gesagt, wir machen Social-First-Branding oder Social-First-Marketing und sehen das Ganze anders. Wir überlegen zuerst, was für Content braucht es, um so eine komplette Saison coole Geschichten zu erzählen. Und aus diesem Creative heraus sagen wir dann, okay, was produzieren wir dafür? Auch selbst bei einem Lookbook-Shooting. Ein Lookbook-Shooting, wo du nur Schuhe am Model zeigst, das kannst du natürlich jetzt, du kannst 100 Bilder produzieren, du postest 100 Bilder hintereinander weg, 3 Monate lang. Da ist ja kein... Das inspiriert ja niemanden, außer du bist jetzt so eine Brand wie The Frankie Shop, wo sowieso schon international jeder den Look kennt und wo teilweise auch einfach du 30 Sachen am Tag international reposten kannst, weil und jeder Look ist geil. Mhm. Aber als normale Marke musst du das anders denken. Du musst gucken, wie kriege ich aus einem Content-Shoot, wie kriege ich aus einem Lookbook-Shoot, wie kriege ich so eine Saison cool erzählt, wie kriege ich Reels produziert, gleichzeitig aber auch Short-Videos, wie produziere ich coolen Produkt-Content, der in Ads funktioniert, der aber auch in einem Newsletter funktioniert und was brauche ich, um dann auf Instagram auch eine Story zu erzählen, weil du kannst ja jetzt auch nicht einfach nur die 3 Bilder aus dem Feed in die Story laden und sagen, cool, perfekt, sondern und darin waren wir extrem gut. Und das haben wir den Firmen dann auch letztendlich verkauft. Und bis jetzt besteht die Agentur eigentlich nur aus Empfehlungsmarketing. Also wir machen keinen Outreach oder so, sondern bis jetzt war es immer so, es sind Kunden auf uns zugekommen, die haben gesagt, finden wir cool, was ihr macht. Wie könnt ihr das auf uns übersetzen? Und es ist jetzt nicht so, dass wir so eine Schablone haben und sagen, jede Marke funktioniert gleich. Aber dieses Social-First-Denken zu sagen, bevor ich irgendwas produziere, was brauche ich und wie produziere ich das smart, damit ich nicht irgendwie jede Woche ins Studio rennen muss, aber gleichzeitig auch mit Creatern, mit Influencern den Content aus einem Guss habe. Weil normalerweise hast du eine Agentur für Influencer und Creator, die sollen am besten Sales machen und am besten Conversions machen und die Creator sollen coolen Content machen, aber der sieht ganz anders aus als das, was die Brand produziert. Und am Ende hast du so einen totalen Kuddelmuddel an Content und weißt gar nicht, wie du den handeln sollst.
Ja.
Und da haben wir ein gutes System gefunden, wie man das aus einer Hand geil macht und trotzdem, ich sag mal, immer wieder was Neues zeigen kann.
Wie sehr ist es denn so, dass du quasi sagst, hier in dem Case lernt The One's Shoes von The One's Social? Oder wie sehr kann das auch umgekehrt sein, dass ihr Sachen bei The One's Shoes ausprobiert, die dann für euch gut funktionieren und die ihr dann an beispielsweise Brands wie Copenhagen weitergebt von den Learnings her? Also
das befruchtet sich total gegenseitig. Also wir haben am Anfang gemerkt, also wir haben am Anfang natürlich vieles, was wir von The One's Shoes gelernt haben, mit in die Agentur übertragen und haben davon Dinge, die bei bestimmten Marken gepasst haben, gemacht. Dann haben wir in der Agentur aber zum Beispiel super viel darüber gelernt, wie man als Marke nochmal ein eigenes Positioning macht und wie man dann doch diese Creative Direction nochmal professionalisieren kann, weil wir haben am Anfang in der Agentur ganz oft auch mit externen Agenturen gearbeitet. Also dann haben wir gesagt, wir brauchen Shooting, wir suchen uns eine Produktionsagentur, wir suchen uns jemanden für Styling und wir suchen uns noch jemanden, der den Fotografen bucht. Und dann waren wir tatsächlich bei einem dieser ersten Shootings in Kopenhagen und fanden das irgendwie ganz, ganz schlecht, weil wir sahen irgendwie...
So richtig enttäuscht, oder?
Es war richtig enttäuschend, weil wir saßen dann um 23.30 Uhr mit einem fertigen Styling in Kopenhagen von der Agentur, die das gemacht hatte, und der Kunde war gar nicht begeistert von der Klamottenauswahl, weil die gar nicht an dem Briefing entlang war, und dann waren wir so, boah, das müssen wir jetzt rausreißen, weil der Kunde hat uns ja das Shooting gegeben. Dann bin ich am nächsten Tag in Kopenhagen zu H&M und habe gesagt, so Leute, ich brauche Klamotten auf Leihbasis heute, und zwar diese 30 Sachen. Und dann habe ich da mit der Geschäftsführerin kurz gesprochen, dann hat die uns das gegeben, weil sie es irgendwie, ich glaube, die war so überrascht, dass sich das jemand traut.
Auf Leihbasis aber auch schon verrückt. Was zahlt man dann, irgendwie ein Zehntel vom Preis oder was?
Na, wir haben gar nichts gezahlt.
Aha.
Wir konnten die Ware fürs Shooting nutzen und haben das am nächsten Morgen zurückgebracht.
Geil.
Und es war sehr hilfreich.
Ja.
Und aber auch am nächsten Tag, dann hat es angefangen zu regnen und Indoor-Locations, die wir vorher gescoutet hatten, die hatten alle abgesagt. Dann habe ich bei uns im Hotel angerufen und meinte, hey Leute, können wir bitte in einer eurer Suites irgendwie shooten, weil es war so ein total cooles Instagram-Hotel, so ein boutiquiges. Und da habe ich dann auch mit Marketing gesprochen und die so, ja, klar. Und dann haben wir das Shooting im Prinzip dann irgendwie noch gerettet. Und dann haben wir uns zu Hause hingesetzt und mit meiner damaligen Mitarbeiterin, die Copenhagen Studios geleitet hat, gesagt, wenn wir das nochmal machen, dann machen wir es selbst. Weil das kriegen wir...
Kann's keinem antun.
Das kriegen wir auch besser gelöst mit guter Vorbereitung. Und letztendlich war das Shooting ein Erfolg, aber es war bei weitem nicht das, was wir hätten machen können. Und darauf,
halt mit sehr viel Kopfschmerzen auch verbunden.
Es war mit sehr viel Kopfschmerzen verbunden, genau.
Das hätte ja einfach die Agentur einfach schon eigentlich ziemlich hart kaputt machen können, ne?
Es war kurz davor, dass das uncool hätte enden können, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die nächsten Shootings, produzieren wir selbst. Wir suchen uns natürlich trotzdem die Profis im Styling, Make-up und Fotografinnen und Fotografen. Und seitdem hat sich das einfach aufgebaut. Wir haben natürlich ein riesen Netzwerk mittlerweile an Profis an der Hand und haben da jetzt echt viel an Shootings in jeglicher Größenordnung umgesetzt. Und da haben wir jetzt ein paar Kunden, wie zum Beispiel Scholl aus Italien, wo auch ein super cooles Heritage-Produkt, ich meine Clocks aus den 70ern, richtig cool, als wir es damals vorgeschlagen bekommen haben, war ich selbst so, oh, das ist gar nicht so einfach, sowas. Aber das gesamte Rebranding haben wir mit begleitet. der Account hat jetzt auch weit über 100.000 Follower. Mhm. Und es ist einfach, für uns ist das ein Long-Term-Game. Also wir betreuen die Marken eigentlich immer auf Jahre. Wir haben noch nie eine Marke verloren, sondern das sind einfach langfristige Partnerships, die wir da anstreben.
Das ist ja auch eher so von wegen so nicht so transaktional gedacht, sage ich jetzt mal, wie es ja oftmals in einer Agentur so ist. Es ist ja eher so, jo, wir haben ein komplettes Marketing-Team-Stack, was sozusagen als Division in euer Unternehmen reingeht.
Genau. Und da sitzen wir dann auch schon Mitte des Jahres für nächstes Jahr zusammen und überlegen uns gemeinsam, wer kann was übernehmen. Und das macht einfach riesig Spaß.
Was ich an dem Punkt so extrem spannend finde oder was man da jetzt auch immer wieder raushören konnte, ist so ein bisschen so, auch so vor allem in der Geschichte mit dem ersten Shooting mit Copenhagen Studios, ist so, deine Handschrift ist irgendwie noch klar zu erkennen so ein bisschen. Also irgendwie auch so, dass du dann irgendwie in Kopenhagen gehen gehst und sagst so, nee, Alter, also so machen wir es auf gar keinen Fall. Und du wirfst irgendwie alles um, entscheidest genau, wie man es macht. Du kaufst die Sachen ein, die zu sehen sind. Also sozusagen, da ist schon irgendwie stark irgendwie deine Handschrift und wahrscheinlich auch die von Michi irgendwie mit drin. Jetzt stelle ich mir halt irgendwie so ein bisschen die Frage, okay, du sind halt jetzt irgendwie nicht mehr, vielleicht am Anfang waren es vielleicht 3 Leute, du und wahrscheinlich irgendwie ein kleineres Team, jetzt sind es irgendwie 25 Leute. Ist das schwer für dich oder ist das eine große Herausforderung, irgendwie so deine Handschrift da irgendwie so ein bisschen mit reinzubringen, weil eben auch so, als du dann irgendwie Schollen rausschmeißt, das Zweite, was irgendwie in den Kopf kommt, so, ja, diese Clocks, da voll schwierig, irgendwie erstmal direkt ein schwieriges Projekt so ein bisschen, weißt du, also ist das irgendwie ein Problem? Oder ist das schwierig? Wie ist das so für dich persönlich?
Also es war ganz am Anfang schwierig abzugeben, aber das ist der einzige Weg, wie das funktionieren kann. Also weil unser Kernteam ist schon ewig bei uns. Also jetzt auch die Key Account und Creative Directors, die sind, teilweise waren die schon im Store bei uns und die kennen Michi und mich. Die wissen genau, was wir sehen, was wir wollen. Wir arbeiten da sehr schon ewig zusammen und ich weiß gar nicht, ob es meine Handschrift dann tatsächlich ist. Es ist natürlich die Handschrift von The Ones, wie wir das angehen, aber das machen die größtenteils selbstführend und das, sonst funktioniert das auch nicht. Also ich könnte jetzt nicht 35 Leute anleiten mit, ich gebe gerne Ideen rein, ich bin auch eher der Kreative, was dann so Kampagnen angeht, aber 95% entwickeln die Teams in Eigenregie. Dafür haben sie ihre Expertise in den letzten Jahren aufgebaut. Da schlummern ja jetzt mittlerweile auch, also die meisten sind Minimum 3 Jahre da. Da sind ja jetzt jahrelange Erfahrungen in allen möglichen internationalen Shootings, Kampagnen, Creator-Kampagnen. Wir haben mit weit über 500 Creatoren europaweit gearbeitet. Diese Expertise liegt ja nicht mehr bei mir, sondern die liegt im Team. Cool.
Für wie viele Kunden macht ihr das gerade gleichzeitig? Sind das dann irgendwie eher 3 oder 16?
Nee, es sind 4.
4?
Ja. Also es ist Copenhagen Studios, es ist Scholl, es ist PNTS, es ist ein Denim-Startup, das gehört zu Brax, also auch ein richtig cooler Fashion Player in Deutschland. Und wir haben jetzt frisch gestartet mit Le Visionnaire. Und das klingt so wenig und es hat natürlich auch große Commitments von den Kunden mit uns. Wir sind jetzt gerade so auf einem Level, wo wir sagen, so 1-2 Kunden mehr können wir. Das hatten wir bisher nicht. Waren eigentlich immer so an der Kapazitätsgrenze. Aber jetzt haben wir es nochmal so gut aufgebaut, dass wir bereit sind, nochmal so 1-2 Onboardings machen zu können, wo wir sagen, da können wir, egal ob long-term oder auch projektmäßig, mit reingehen. Und das, dieses dafür offen zu sein, ist schon ein großer Luxus für uns, weil wir den selten hatten. Wir haben immer sehr viele Anfragen auch einfach ablehnen müssen, weil wir gesagt haben, wir können dem gar nicht gerecht werden. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie eine Person das bei uns jetzt alleine handeln könnte, sondern es ist immer ein Effort von Minimum 3 bis 4 Expertisen, die da zusammenkommen müssen. Und das kann man ja jetzt nicht auch mal für 3 Monate machen, sondern es muss dann schon irgendwie etwas sein, wo man sagt, man committet sich für ein Jahr aufeinander und guckt danach, was draus wird.
Ist natürlich auf der anderen Seite auch ein ein Garantieversprechen an Qualität so ein bisschen, ne? Also ja, sozusagen muss es ja. Auch, dass also sozusagen die vier Brands, die bei euch sind, also man denkt da ja vielleicht auch manchmal einfach irgendwie automatisch irgendwie ein bisschen größer, aber es ist ja auch irgendwie so ein klares Commitment, so, nee, es sind nur vier Brands und ich wüsste jetzt, also so, es sind ja, ist jetzt nicht so von wegen so, guck mal, hier sind 6 Leute, bei euch sind irgendwie 30 und sozusagen 30 Leute betreuen 4 Brands. Weißt du, ich meine, ja. Da merkt man ja automatisch,
das klingt was für eine hart,
ne? Was für eine Tiefe sozusagen auch da drin steckt. Weißt du, ich meine, weil es gibt ja auch dann irgendwie anders, irgendwo wirst du eine andere Agentur finden, die ist halt, wie ich eben meine, so ein bisschen transaktionaler gesiedelt.
Ich
weißt du,
bewundere ich Agenturen, wo 4 Leute 20, 30, 40 Kunden machen können. Jetzt ist das bei uns unmöglich, würde ich behaupten. Auch ich, also nicht in dem, wie wir das angehen. Aber ich könnte gar nicht den Anspruch, den wir daran haben, so vielen Kunden versprechen. Deswegen, also ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, ich könnte jetzt mal eben so 10 Marken das gesamte Marketing nochmal neu drehen. Mhm. Und es muss auch immer passen. Es darf ja jetzt auch keine Marke sein, die so erfolgreich ist. Wir möchten ja nicht einfach nur dasselbe weitermachen, sondern wir wollen ja eine Marke mitentwickeln. Also wir kommen bei Copenhagen von, ich glaube, 4.000 Followern und das war eine ein Jahr alte Marke, die hatte ja noch nicht viel und es ist einfach explodiert in den letzten 5, 6 Jahren. Sind jetzt, ich weiß gar nicht, ob es 8, 9, 10 Stores deutschlandweit sind. Es geht auch international immer mehr. Und auch Scholl war in einer Phase, wo es gar kein Instagram, außer so dieses typische italienische B2B-Business gab. Das heißt, es braucht auch eine Marke, die sich neu erfinden will oder die in diesem Social-First-Denken, ja, was Neues haben möchte. Und das ist gar nicht so einfach zu finden und deswegen, ja, ist es auch kein Prozess, wo ich sage, das muss heute oder morgen sein, aber so offen zu sein für nochmal neue Marken, auch einfach nur so Workshops oder so Analysen zu machen, das ist einfach total spannend, in so Marken reinzugucken.
So von Agentur-Owner zu Agentur-Owner, was macht mehr Spaß, Shop oder Agentur?
Boah, ich liebe E-Com.
Ich hätte gesagt, jetzt kommt so der Mix, ist es von beidem.
Naja, Max hier eben reingekommen und so, ich hasse Agenturen.
Ich wollte es nicht so direkt sagen.
Es ist eine Hass-Liebesbeziehung in beiden Bereichen. Es ist, ich mag den Mix. Ich mag es, in so vielen Sachen drin zu sein. Ich stehe auch samstags gerne im Store und ich mache auch samstags gerne den Runner in die Logistik, einfach um zu sehen, was da passiert und wo vielleicht noch ein Prozess ist. Aber das mache ich auch tatsächlich immer noch, dass wenn samstags zu viel im Store los ist, dann bin ich derjenige, der die Ware von der Logistik, die ist 4 Häuser weiter, in den Laden bringt.
Man gehört die Straße einfach, ich sag's so, wie
ja,
es ist. Büro, Store, Lager da hinten.
Und das neue Büro.
Stimmt, das ist auch der Gegenüber, ne?
Genau, ja, das ist jetzt seit 2 Wochen auch offen.
Man könnte meinen, ich wüsste alles.
Komm vorbei, also ich zeig dir auch gerne nochmal alles.
Wir machen gleich Büroführung.
Ja, nee, also das macht tatsächlich Spaß. Ich bin gerne da mal im E-Com drin und gucke mir auch mit dem Content-Team an, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann sitze ich 2 Stunden später in der Agentur und wir reden über, ich sag mal, so richtig coole Jahresactivities, wie so Content-Houses und so. Und der Mix ist einfach schön, weil du kannst viel von dem einen aufs andere übertragen.
Ja. Ja, okay,
man muss es ja auch so ein bisschen, glaube ich, einfach aus der Historie heraus betrachten, sozusagen, wie geil das irgendwie damals gewesen sein muss, irgendwie mit Michi das irgendwie aufzubauen, so, dann ist es auch irgendwie einfach so, das ist ja sozusagen das, was du auch von der Peak her angefangen hast, weißt du, was ich meine? Und das andere war dann ja eher so von wegen so, hey, könntet ihr das mal für uns ausprobieren, wie sieht's damit aus und so, die ersten 2 Anfragen wahrscheinlich auch so, weiß ich nicht, aber wenn die 3. Anfrage dann kommt so, ja, okay, ich kann's mir ja mal angucken, das ist dann ja nicht so, dass du sagst von wegen so, und heute nehme ich alles, was wir bei The Warren Shoes gemacht haben und biete das irgendwie Agenturkunden an, sozusagen auch sozusagen historiell von dir heraus.
Und schön ist halt auch, wir haben alles selbst mal gemacht. Also wir haben Channel Management selbst gemacht, wir haben Community Management selbst gemacht, wir sitzen auch heute noch an all den Fragen, die bei Michi im Profil reinkommen und beantworten das. Und das heißt, ich habe auch immer noch irgendwo meinen Senf dazu zu geben. Wenn mich irgendjemand aus dem Team fragt, wie würdest du das machen, dann ist das jetzt nichts, wo ich sage, habe ich noch nie gemacht, sondern du hast halt immer noch mal eine Erfahrung, die du da reingeben kannst mit deinen 39 Jahren.
Ob die dann gut ist, ist eine andere Sache, ne?
Das entscheidet die Mitarbeiterin für sich.
Sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal zum Ende vom Podcast kommen. Und da stellen wir dem Podcast-Gast immer ja, die zweite von zwei Fragen. Und das ist die Frage, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Ja, mach's nicht. nein, Quatsch.
In Bezug auf was?
Nein, also ich bin total der risikoaffine Typ. Ich liebe es, also nicht unkontrolliert Risiken einzugehen, aber ich mag es total, Sachen auszuprobieren. Und ich glaube auch, dass Social Media Management ist eigentlich A/B-Testing every day. Es ist einfach so, wir haben eben über diese Blaupause-Schablone gesprochen, das gibt es nicht. Und es gibt natürlich Strukturen, an denen man sich entlanghangen kann, aber am Ende bei jeder Brand geht es darum, wir testen und was funktioniert nicht. Jede Community ist anders, jede Community erwartet auch irgendwie andere Sache von einer Marke. Und deswegen ist es immer so, es auszuprobieren und sich nicht davor zu scheuen, zu sagen, boah, das hat nicht geklappt, jetzt machen wir es anders. Ich glaube, das ist einfach so, das wisst ihr als Agenturgründer, das ist aber für manche, glaube ich, wichtig zu hören. Einfach mal machen und dann sich angucken, wie hat es funktioniert und was kann ich vielleicht verbessern. Es ist ein ongoing Optimierungsthema. Ihr sagt, es sieht von außen perfekt aus, das freut mich sehr. Es ist ein Daily Struggle, Business zu machen, auch auf dem Level.
Ja. Ja, und vor allen Dingen das dann auch, was war mein Punkt? Ja, perfekt, einfach vergessen, was ich sagen wollte mittendrin. Vor allen Dingen finde ich das interessant, das nach außen sozusagen zu kommunizieren, wenn man innen drin sozusagen die ganze Zeit die Kopfschmerzen handeln muss und dann nicht zu sagen, okay, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand, nur weil man einmal was gemacht hat, was nicht direkt funktioniert hat, sondern zu sagen, okay, dann probieren wir es halt über den Weg aus oder gehen nochmal irgendwie in andere Schiene rein. Finde ich halt dann sehr wichtig, dazu noch zu erwähnen.
Ja, zu lange den falschen Weg zu gehen, ist auch verkehrt, aber ihn mal gegangen zu sein und zu sehen, der hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Sonst hätten wir nie ein Event gemacht, sonst hätten wir nie einen eigenen Schuh gemacht, sonst hätten wir nie eine Agentur gegründet, sonst hätten wir nie uns so einen Kunden zugetraut. Man muss das, wenn man von Anfang an sagt, boah, Risiko ist gar nicht meins, dann muss ich wirklich sagen, dann mach's besser wirklich nicht. Weil uns wurde damals auch gesagt, mach bloß kein Retail auf. Und ich kann es total verstehen. Es ist nicht das einfachste Business. Es ist, glaube ich, das, was einem am meisten zurückgibt, wenn es gut funktioniert. Aber es kann halt auch einfach extrem kopfschmerzlastig sein.
Ja. Es sind halt meistens auch dann eher die Leute, die eher nicht so die Affinität zum Gründen sagen, würde ich, die haben jetzt nicht so die Affinität zum Gründen, die jetzt eher sagen, okay, ich bin eher scheu zu Risiken und ich will es nicht machen. Also wenn, ich glaube, wenn man es kalkulatorisch nicht eingehen will, wenn es kalkulatorisch passt oder sowas, dann
wird es mit Sicherheit Gründen gibt es, glaube ich, nicht. Das Risiko ist immer da.
Vielleicht noch ein Schneeballsystem oder so.
True.
Nee, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine schöne Folge geworden.
Schneidet ihr das auf unter eine Stunde runter, ne?
Nein, ich glaube, genauso wie es ist. Das ist auch noch da. Das, meine Freunde, war die Therapiestunde mit Marc Hegler. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich bin so froh, dass ich es endlich geschafft habe, hier vorbeizukommen.
Es war mal auf der Kippe, mal war es wieder da, mal wurde es verschoben. Aber heute...
Ich habe nie verstanden, warum ihr mich hier haben wolltet, aber ich bin froh, dass ich es getan habe.
Bulletproof heute Morgen direkt gesagt, ich bin da.
Nee. Ja. Danke, dass du vorbeigekommen bist, Marc. Und
danke für die Einladung.
Ja, ich würde sagen, damit war's das. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bis bald.
Danke.
Ciao. Und jetzt hier am Ende noch ein kleiner Hinweis an alle Shopbetreiberinnen und Shopbetreiber, die diesen Podcast hören. Vielen, vielen Dank für den Support. Marvin und ich haben uns ein kleines Special überlegt, was wir das erste Mal in diesem Podcast anbieten wollen. Und an jede Brand, die bis zum 31.05. über diesen Podcast auf uns zukommt und in einem unserer Testing-Programme startet, es ist tatsächlich so, dass wenn ihr nachweislich sagt, dass ihr das hier gehört habt, wir ein AB-Test, also ein Experiment im ersten Monat unserer Zusammenarbeit, komplett for free oben drauflegen. Wir sozusagen einfach noch ein bisschen mehr Insights für euch generieren. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Angebot für jeden, der mal mit ein bisschen mehr Wert ins Testing starten wollte. Einfach über LinkedIn auf Marvin oder mich zukommen. Wir melden uns dann einfach ASAP bei euch, würden einen kleinen Call aufsetzen. Und wenn ihr dann startet, kriegt ihr das hin, kriegen wir das alle zusammen hin. Und noch ein kleiner Hinweis, wie gesagt, begrenzt bis zum 31.05. Und Wir sind gespannt. Wir danken allen, die diesen Podcast ja bis hierhin verfolgen und uns auf unserer Reise begleiten und möchten damit ein bisschen was zurückgeben. Also wenn das passt, gerne kleine Nachricht auf LinkedIn und dann sehen wir weiter. Vielen, vielen Dank. Ciao.